Mainframe. What the heck? Der Enterprise Transformation Podcast mit Heidi Schmidt von PKS, Tobias Leicher von IBM und immer wieder spannenden, wechselnden Gästen aus der Mainframe-Community.
Hallo und herzlich willkommen heute schon zur Folge 98 des Mainframe What the Heck Podcasts mit dem Tobias Leicher von der IBM und der Heidi Schmidt von PKS. Hallo Tobi.
Hallo Heidi, schön da zu sein.
Ja, und heute haben wir wieder einen Gast. Ich freue mich sehr. Wir haben den Roland Bubig da. Der Roland ist Managing Partner und Gesellschafter bei BMC Strategy Consultants. Das muss man natürlich betonen, weil BMCs gibt es ja mehrere in der Mainframe Community und schreibt sich auf die Fahnen, Exzellenz für Finanzdienstleister zu erbringen mit seinem Team. Herzlich willkommen, Roland, dass du heute Zeit für unseren Podcast hast.
Ja, hallo und ganz vielen Dank. Freut mich sehr.
Und klar, die erste spannende Frage ist natürlich immer, Roland, was bringt dich und dein Unternehmen zum Mainframe? Ich denke, die BMC Strategy Consultants sind ja schon eine ganze Weile am Markt. Aber aktuell habe ich verstanden, in unseren Vorkontakten wird das Thema auch für euch als Managementberatung relevanter. Warum ist das so und wie stellt sich das auch im Alltag bei euch dann dar?
Ja, das ist ziemlich genauso. Also wir haben den Mainframe als Beratungsgegenstand nicht aktiv gesucht, ja, sondern er hat uns gefunden, weil viele Kunden damit so ihre Themen haben. Ja. Und bei uns ist das natürlich häufig erstmal so auf der strategischen Ebene oder aber auch ganz handfest Projektherausforderungen. Ich nenne mal so ein paar Beispiele. Der CEO, der vielleicht getriggert durch die neuesten Beiträge zu KI und Cloud und vielleicht Gespräche mit anderen Anbietern gehört hat, also ihr habt noch Mainframe, das geht nicht mehr lange gut, weil keine Leute mehr, keine Zukunftstechnologie, große Risiken und es wird auch immer teurer. Und dann setzt er sich in den Kopf, das Ganze mal tief anzuschauen und dann vielleicht auch sehr schnell zu schießen, in Anführungszeichen. Das heißt, da was zu machen, dass man weniger abhängig vom Mainframe wird und weiteres. Also das ist so eine Schiene, tatsächlich von Fachvorständen, die sich beginnen, zu so einem Thema eine Meinung zu bilden, woher auch immer. Die zweite Schiene ist der klassische CIO, der sozusagen einfach erkennt, okay, ich muss ja meine Anwendungslandschaft und Systemlandschaft weiterentwickeln und wenn es da einen großen Bereich oder Kern Mainframe gibt, dann stellt es dem vor die Herausforderungen, was wollen wir da eigentlich erreichen, wie kriege ich das mit meinen Stakeholdern abgestimmt und wie kriege ich es hin? Und letzter Satz vielleicht ganz kurz. Das dritte sind eigentlich so diese veritablen Großprojekte, die ihr vielleicht bei eurer Hörerschaft auch viele kennen oder in eurer Hörerschaft viele kennen. Großprojekte der Mainframe-Ablöse, Migration und so weiter, wo man sagen muss, viele von denen laufen bei Banken, Versicherungen und anderen gar nicht gut. Da gibt es Riesen-Issues. Und das, auch das trifft natürlich dann IT-Management und Strategie gerade.
Das heißt, ihr werdet da jetzt vermehrt in den letzten Quartalen oder paar Jahren von euren Ansprechpartnern in den Unternehmungen drauf angesprochen und werdet wahrscheinlich dann auch eben oft jetzt mit ganz konkreten Themen und Mythen rund um diesen Komplex Mainframe konfrontiert, oder? Was sind denn da aktuell so deine Top-Themen oder Punkte, die Kunden dann zu euch führen oder wo ihr dann auch verwickelt werdet in Gesprächen?
Ja, ich glaube, manche der Themen sind gar nicht so neu. Die haben auch so ihre Konjunktur und treten dann zu einem gewissen Zeitpunkt einfach dramatischer auf, im Sinne von, da müssen wir mal was tun, ne, und dann ein Berater soll da helfen. Fangen wir mal mit dem Thema Personal an oder Skills. Das ist ja etwas, so alle 5 Jahre wird gesagt, die Mainframe-Skills sterben irgendwann aus. Das irgendwann ist unbestimmt, sie sterben nie ganz aus. Aber wenn man sich einzelne Unternehmen anschaut, sieht man Alterskohorten, wo doch so ein großer Teil der Key-Leute und Know-how-Träger für Mainframe-Technologie jetzt zeitnah, die nächsten 3, 5, 6 Jahre, das Unternehmen verlassen. Das heißt nicht, dass man nicht mehr mit Mainframe arbeiten kann. Ganz im Gegenteil, man muss sich aber um Verjüngung der Skills halt bemühen. Und das ist, glaube ich, schon mal ein wichtiger Haken oder wichtiges Thema. Zukunftssicherheit, das ist, glaube ich, ein All-Time-Topic. Und da gibt es Glaubensgruppen, ja, sage ich mal fast schon, diejenigen, die das Ende des Mainframes auch schon alle 5 Jahre beschwören, auch das kommt ja dann nicht. Und wer die Verbreitung von Mainframe-Technologie auch zum Beispiel im öffentlichen Sektor kennt, weiß, das ist nicht eines der Key-Themen oder Kernrisiken. Aber es gibt natürlich auch diejenigen, die Mainframe-Believer und dann irgendwas zwischendrin. Und ich glaube, da muss man sich einfach die Karten legen und eine Einschätzung mit Risikoakzeptanz geben, wie lange man mit dieser Technologie noch arbeiten will. Kosten. Kosten ist natürlich gerade in Zeiten wie diesen, wo alle Anbieter und auch die Personalkosten die IT-Kosten ja eher nach oben schieben, wo man erstmal ganz generell drauf gucken muss und Mainframe-Kosten aufgrund der Anbietersituation natürlich dann sehr schnell besonders im Fokus stehen, obwohl der Kostenanteil bei vielen unserer Kunden, die sehr viel Mainframe haben, eigentlich eher so bei 10-15% nur ist. Der Rest ist Non-Mainframe, aber wegen der Anbietersituation geht es dann sehr schnell in Richtung, wir müssen uns auf die Mainframe-Kosten fokussieren. Ja, und vielleicht letzter Punkt noch, Geostrategie. Das gibt ja dann so Themen, die sind dann tatsächlich mal neu oder treten wirklich mit neuer Vehemenz auf. Ich glaube, so in den letzten Monaten diese Geostrategie oder geopolitisches Risiko- und Resilienzdebatte hat dazu geführt, dass, ich sag mal so, eine europäische Cloud-Lösung einen besseren Leumund hat jetzt als, sage ich mal, auch der Mainframe, also nicht nur Hyperscaler. Deswegen wird da reingeschaut, aber ich meine, in der Praxis kann man, sollte man vielleicht auch eh nicht so viel machen, weil das Risikoprofil hier ganz spezifisch ist. Aber auch das Thema hat die Frage, wohin mit dem Mainframe und wie weiter, schon auch beschleunigt.
Und ich finde jetzt spannend, wenn ihr euch die, also da kommt ihr ja irgendwie her, das sind so die Themen, die euch begegnen. Und du sagst ja selber, sind ja einige, die haben so eine, ja, die kommen so wie täglich grüßt das Murmeltier, andere sind vielleicht ein bisschen neuer. Aber was ist jetzt so vielleicht das, was, wie ihr auch mit den Kunden da rangeht? Weil du hast ja schon gesagt, viele beschäftigen sich ja schon seit einer Weile damit. Aber wie kriegt man jetzt endlich mal so ein bisschen Butter bei die Fische, ja, dass das nicht nur immer so ein alljährliches Genöle wird, oh, man müsste mal, man täte mal, man könnte mal, sondern dass man sich wirklich mal anguckt, haben wir denn in diesen einzelnen Dimensionen Probleme, was können wir auch tun, ja, ich meine, Personal, Skills, das ist ja quasi auch was, wo man auch dran arbeiten kann, oder man entscheidet sich, man tut es nicht und man muss die Technologie shiften. Wie geht ihr das mit den Kunden an, dass das dann wirklich diesmal vielleicht ein bisschen grundlegender besser angegangen wird und dann auch vielleicht ein bisschen besser untersucht wird, was man da so tut?
Also vielleicht vorneweg mal so ein rein hypothetisches Beispiel, ja, wie es schlecht laufen kann. Und zwar, das fängt an mit dem zu frühen Springen auf so Pauschalaussagen, weil eben der Mainframe, ne, nicht mehr zukunftsfähig ist, gibt es dann jemanden, der sagt, ja, also wir müssen da runter, weil ein Vorstand entscheidungsfreudig und herausfordernd sein möchte, setzt er dann noch ein Zeitziel, ja, und kriegt von seinen Experten gesagt, das dauert eigentlich 10 Jahre, und dann sagt er, nee, das sind aber 5. Ja.
Scotty, mach's in 3, genau.
Mach's, genau, beam und transform, das muss schon irgendwie gehen, whatever it takes. Dann motiviert man die komplette Mannschaft, die eigentlich mit den Mainframe-Technologien umgehen kann, indem man sie eben mit der harten Abschaltansage, die dann unrealistisch ist, konfrontiert. Das heißt, die hat man dann auch schon mal entmutigt, lässt sich dann noch von irgendwelchen Software-Vendoren, die Alternativplattformen bieten, blenden, hat ein schlecht aufgesetztes Umsetzungsprojekt und landet dann eben in dieser 500-plus-Millionen-Falle. Also ich sage immer 500-plus ist tatsächlich ja sozusagen das Gesamtvolumen von einem halben Dutzend gescheiterter oder nicht gut laufender Mainframe-Projekte in der Finanzdienstleistungsszene in Deutschland allein. Also die ich kenne, es gibt wahrscheinlich noch mehr, das geht bis 1 Milliarde. Das ist eine Katastrophe sowas, und das kann ja bankgefährdend werden, also nicht nur IT-Risiko, sondern das ist tatsächlich ein wirtschaftliches Bankrisiko, wenn das so läuft. Also das war mal so ein bisschen die Abgrenzung. Ne? Genau, und ja, was wir machen, ist eigentlich not rocket science, sondern es ist einfach in 3 klaren Schritten vorgehen. Und nämlich im ersten Schritt eine klare Definition, was wollt ihr eigentlich? Also liebe Bank, und zwar lieber Vorstand und vielleicht auch liebe IT und liebe Fachbereiche ein bisschen tiefer gelegt. Was ist das Problem und was wollt ihr erreichen? Ja, Kosten minimieren, neue Frontend-Lösungen schaffen, sich von IBM unabhängiger machen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, ein Personalrisiko angehen. Und das muss klar definiert sein, weil davon abhängt, was man später tut. Plus, es ist wichtig, ein Ziel zu definieren, was irgendwie realistisch ist, was alle gleich verstehen und was idealerweise auch niemanden vollständig entmutigt, ja, der sozusagen seinen Job macht und für eine technologische Erneuerung ganz wichtig ist. Wenn man dem aber sagt, pass auf, du bist der Legacy und jetzt gucken wir, dass wir dich in drei Jahren sozusagen freisetzen, weil wir dann vom Mainframe weg wollen, das darf man einfach nicht tun. Also und ich glaube, dieses Thema Mainframe-Strategien definieren ist ungeheuer wichtig. Und da gibt es eben viel mehr so Optionen. Was uns auffällt, ist häufig so Ablöse versus Beibehalten. Es ist ja ein ganz undifferenziertes Bild. Man kann viele modernisieren den Mainframe und setzen auf ihn als weitere Zielplattform. Andere gehen die Software-Seite an und sagen, okay, die Codebasis machen wir auf Java, wir betreiben aber auf ZOS als Betriebsplattform. Da gibt es ja sehr große Finanzdienstleistungssektoren in Deutschland, die genau das machen. Manche wollen es genau umgekehrt machen. Die sagen, ah, den Code, den lassen wir, aber dann die Betriebsplattform, die emulieren wir irgendwo. Das kann rechtlich natürlich dann heikel werden, aber das gibt's auch. Und dann gibt's die Modularisierer und Rückbauer, die müssen dann sich auch mal genau überlegen, was wollen sie eigentlich, warum modularisieren und rückbauen. Das ist ziemlich teuer, aber ist natürlich längerfristig ein Weg, vielleicht weniger Mainframe abhängig zu werden. Und dann gibt's die Ablöser, ne, die dann sagen, jetzt oder irgendwann später mal möchten wir auch im Kern wegkommen. Da gibt's, und das sind natürlich nur grobe, holzschnittartige Optionen, aber da gibt's ein großes Spektrum von Dingen, die man tun kann, je nachdem, was das Ziel ist.
Ist vielleicht auch das eine Herausforderung, dass es fast schon zu viele Optionen gibt? Was würdest du sagen?
Ja, da kann man sich natürlich schnell verheddern. Und da kommen dann natürlich wir ins Spiel, wo wir sagen, ja, die Optionen, die kennen wir sozusagen, da können wir auch, ohne dass wir euch konkret anschauen, erstmal sagen, was sind so typische Vor- und Nachteile, dass man schnell einen Lösungsraum festlegt und dann da tiefer geht und das Ziel ganz einfach gemeinsam mit dem Kunden klärt. Und zwar Ziele müssen zu Maßnahmen und Zielbildern passen. Das ist sozusagen die Logik. Und dann, und danach kommen, das sage ich jetzt nur bei Bedarf noch etwas mehr dazu, aber danach kommt eigentlich dann die Kernarbeit der Roadmap. Also je nachdem, was Ziel ist, das sind ja Mehrjahresvorhaben in der Regel, muss man Geld in die Hand nehmen. Das ist ja auch nicht immer klar. Also Geld, und die Frage ist, wie viel, um dieses oder jenes dann Jahr für Jahr zu machen und schrittweise zu seinem Ziel zu kommen. Und das ist harte Arbeit. Heidi, ich weiß, ihr habt ja auch viel so mit dem Thema Zusammenarbeit von Menschen und Kommunikation zu tun. Also wir haben das natürlich auch. Ja. Das ist aber dann der Moment, wo das ganz, ganz wichtig wird, dass man die gleiche Sprache spricht, versucht sich zu verstehen, zusammenarbeitet und zwar über ganz verschiedene Levels hinweg, vom Mainframe-Datenbank-Spezialisten für die Datenbank X bis hin zum Vorstand und dann eben Fachbereich IT, der Klassiker plus externe Vendoren. Das ist eine ganz große Managementaufgabe, sowas in der Roadmap-Phase dann entsprechend zu definieren. Und dann ganz zum Schluss, sozusagen am Ende der Roadmap, gibt es ja auch einen neuen Steady State, über den sollte man sich früh Gedanken machen. Auch so ökonomisch, wo man da landet. Und auf dem Weg gibt es ja auch immer wieder neue Entwicklungen, ja, die man dann da sehen muss. Also KI oder so gab es ja jetzt vor 5 Jahren in der aktuellen Variante ja so auch noch nicht. Und das verändert vielleicht auch nochmal das Bild, wo man im Ziel hin will. Da muss man immer die Augen offen halten.
Okay, spannend. Und ich fand jetzt auch nochmal interessant, du hast ja über die Skills auch gesprochen und das wäre natürlich auch die Mainframe-Skills verlieren. Aber das, was ich ja auch immer oder was wir auch öfters schon mal diskutiert haben, ist, dass das natürlich auch Leute sind, die nicht nur einfach Mainframe konnten, sondern die häufig auch einen anderen Hintergrund hatten. Dass die Mainframer ja ganz oft auch in der Entwicklung, die kommen aus dem Bankfachlichen und gehen rüber. Ist das auch was, was ihr dann diskutiert, auch in dieser Frage Build versus Buy, dass eigentlich die Skillfrage gar nicht zwangsläufig nur der Mainframe ist, sondern vielleicht auch dieser Skill der Fachlichkeit, den man in den letzten Jahren, vielleicht auch, wenn man ein bisschen technikverliebter war, vielleicht auch, wenn man sich gar nicht kümmern musste, weil die Altsysteme ja diese Fachlichkeit vielleicht von einem weggehalten haben, dass man die gar nicht so sehr im Blick hatte, sondern sich da irgendwie so ein bisschen zu sehr auf, machen wir es jetzt mit dem Framework oder dem konzentriert hat, aber gar nicht so richtig wusste, wie machen wir es denn jetzt wirklich fachlich danach. Ist das auch ein Thema bei euch?
Absolut, ein Riesenthema und es freut mich, dass du es ansprichst. Ich sehe es sogar etwas erstmal andersherum. Also ich glaube, was man beobachten kann, ist, dass viele Mainframe-Entwickler und Anwendungsverantwortliche noch die in der Bank sind, die die Fachlichkeit im Detail verstehen. Ja, weil sie sozusagen an ihrer technischen Umsetzung beteiligt waren und dokumentiert, nicht dokumentiert, irgendwie halb wissen, wie es läuft, und zwar im Detail, auch einzelne komplexere Produkte und Prozesse. Und das heißt, eigentlich ist das schon oft stark in der IT, aber eher so implizit an einzelne Personen gebunden. Und wenn die natürlich gehen, ist das ganz schwierig. Das heißt, was es da konkret gibt, sind die Patenschaften, ne, dass man sagt, okay, wir nehmen aus dem Fachbereich einen, den wir mal in COBOL und so weiter ausbilden und der dann aber das ähnliche fachliche Know-how hat wie der ITler. Und da muss man natürlich dem auch irgendwas geben, um ihn zu begeistern, dass er dann den Job auch macht. Das andere sind dann eher so diese Huckepack-Verfahren. Das sieht man ja am Markt jetzt ganz stark, dass man jüngere Kollegen, die jetzt weder fachlich noch technisch unbedingt schon so direkt am Start sind, dass man die über längere Zeiträume, bei einer Bank, jetzt haben wir eigentlich 2 Jahre sogar, mitlaufen lässt und ausbildet, sodass die Fachlichkeit und Technik verstehen. Es gibt auch bei den Anbietern, das kriegt ihr ja auch mit, dass der Markt ist ja da so ein bisschen in Bewegung, auch so kleinere, mittlere IT-Dienstleister und Beratungshäuser, die tatsächlich Legacy-kundige ältere Mitarbeiter, aber auch jüngere haben und da auch versuchen, als Dienstleister diesen Know-how-Transfer, Generationentransfer herzustellen. Plus der wichtige Support, ne, von einzelnen Universitäten, Leipzig und so weiter. Ich glaube, ein Bankensektor in Österreich hat sozusagen quasi eine eigene Mainframe-Akademie gemeinsam mit der Uni Linz gegründet. Da kann man viel machen, man muss aber auch viel machen.
Und siehst du das, das finde ich ja spannend, dass sie so gemeinsam was gegründet haben. Siehst du das manchmal auch als problematisch an? Weil, also wenn ich jetzt als IBM manchmal da drauf gucke, kriege ich das Feedback von den Kunden, dass sie sagen, ja, wir bilden dann, also wir müssten ausbilden, aber wir machen da nichts, weil dann bilden wir die aus und dann kommt der Kollege XY von der anderen Bank, anderen Versicherung und heiert uns die weg und wir hatten die Kosten und dann machen wir lieber alle mal gar nichts. Das finde ich ist irgendwie so ein spannendes Problem, dem ich manchmal begegne, wo ich so sage, ja, das ist ja aber sehend in den Untergang. Ja? Also ich weiß nicht, begegnet euch das auch oder ist das auf dem Level, ist man da kooperativer?
Ja, das ist schon ein Thema. Ich sag mal, da wird ab und zu das Problem zur Stärke. Also wenn man an eher abgelegenen Standorten sitzt, ist es ja dann tatsächlich so, da gehen die Menschen auch ungern weg, wenn sie von dort kommen. Also das ist irgendwie so, das ist dann so eine Mikroentscheidung, während jetzt in München oder Frankfurt, ne, da ist natürlich der Wettbewerb schon sehr intensiv und da muss man aber etwas machen. Das ist ja bei anderen Technologien nicht anders oder noch stärker. Also KI-Experten bis vor kurzem eigentlich und jetzt auch noch, ja, Leute, die wirklich Cloud-Native können oder auch einfach Cloud-Betrieb. Da gibt's mehr Nachfrage als Angebot in den Ballungszentren. Und da muss man sich als Suchender von Skills natürlich schon darüber Gedanken machen, wie man attraktive Angebote macht. Und das gilt für Mainframe eigentlich nicht anders.
Apropos Skills, jetzt wäre es natürlich nur interessant, nachdem du so ein bisschen aufgeblättert hast, wie ihr arbeitet und was aus deiner Sicht eben auch, ja doch auch ein Stück, hat sich viel angehört, für mich auch tatsächlich nach Schwarzbrotarbeit, also Dinge, die man dann einfach tun muss, wie du auch so schön gesagt hast, wo es dann halt ins Eingemachte geht. Wenn man mal weiß, wo man hin will und auch wo man herkommt. Wir hatten ja im Vorfeld auch diesen Aspekt Röntgenblick statt Gesprächsdiagnose, um überhaupt mal eine valide Entscheidungsbasis zu haben. Was braucht ihr denn jetzt? Vielleicht auch, was sich da verändert hat jetzt durch diesen Mainframe-Bedarf, der bei euch reklamiert wird von eurer Kundschaft. Was hat sich da bei euch in eurer Arbeit, in deinem Team seitens Skill und euren Kompetenzen auch verändert? Auf was kommt es heute an in deinem Team?
Auf was es, sag ich mal, beim Kunden und damit auch bei unserem Team so in diesen Entscheidungsphasen und Roadmap-Gestaltungsphasen ankommt, ist, glaube ich, dass man diese Management-Brille kombiniert mit einem gewissen technologischen Sachverstand und Erfahrung, ja, was ist möglich und was ist nicht möglich, mit Mainframe-Code und Plattform und Ökosystem. Und zusätzlich natürlich auch ein Verständnis der Ziellandschaft, die ja dann häufig parallel gebaut wird und die dann ganz was anderes ist. Das sind also relativ hohe Ansprüche. Und da glaube ich, also wir schaffen es nicht, da die eine Person zu finden, die das alles kombiniert, sondern es ist häufig so eine Art, jetzt nicht numerisch, sondern logisch Zweierteam. Die eine Capability ist die klassische IT-Management-Beratungs-Capability, vielleicht mit gewissen Tiefgängen zum Thema Mainframe und Abschaltplanung und so weiter, also die das Thema schon kennt, aber jetzt nicht sozusagen vom Mainframe herkommt. Das ist vielleicht auch eine gewisse Übersetzungsleistung, ne, die dann da gemacht werden kann, eine Strukturierungsleistung, eine ökonomische Bewertungsleistung und dann sozusagen auch die Fähigkeit, dem Vorstand diese ganzen komplexen und häufig fremden Sachverhalte dann nahezulegen. Das muss aber unbedingt ergänzt werden. Und da kommen wir jetzt zu einer wirklichen Herausforderung, dass man Leute, die Mainframe kennen, die damit gearbeitet haben, die die Tool-Landschaft wissen, die sich darunter vorstellen können, was das heißt, Modularisierung, ja, also die Mainframe-Module und so weiter, Schnittstellen, Landschaften mal auch wirklich gesehen haben, die müssen da dazu. Sonst ist das alles PowerPoint-ware ohne Grundierung. Und ja, wir finden die häufig so in eher Freelancer-Konstellationen. Es gibt den einen oder anderen Jüngeren, der mal auch irgendwie im Mainframe von innen gesehen hat und nachher in die Beratung geht. Da suchen wir, wir arbeiten aber auch sehr stark mit Partnern, ja, also unter anderem ja euch, auch TKS, die in der Lage sind, dieses oberflächliche Reden über etwas zu ergänzen durch ein Verständnis von etwas, also idealerweise einen Einblick, ja, zum Beispiel eben in Code-Strukturen oder so. Da wird immer gesagt, ja, das brauchen wir ja ganz am Ende. Erst stimmt aber natürlich überhaupt nicht, ja, zumindest mal in gewissen Bereichen sollte man frühzeitig reinschauen, um zu wissen, dass das, was man fürs nächste Jahr plant, Hand und Füße hat. Und genau diese Partnerschaften suchen wir entweder auf der Mitarbeiterebene oder mit Partnerfirmen.
Ja, so wie du das darstellst, habt ihr da die nächsten Jahre, geht da auch davon aus, dass ihr noch einiges zu tun habt, oder? Steht ja viele noch eben noch mittendrin auf dem Weg der Reise.
Mittendrin, genau. Also das ist so. Ich habe fast den Eindruck, die lange etwas zurückhaltenderen Versicherer gehen da fast schon energischer voran, haben auch alle ihre, also viele haben da auch ihre Themen. Aber so die großen Banken, Bankverbünde oder auch kleinere Mainframe-nutzende Banken, das sind, glaube ich, im Moment so die großen Problemkandidaten, wo es auch wirklich nicht einfach ist, eine Antwort zu finden, das muss man ja sagen. Und deswegen ist eine vorsichtige, klare, intensive Beschäftigung mit der Ausgangslage und wo man hingehen kann, extrem wichtig. Keine Pauschalaussagen, nicht in irgendwas reinspringen und gucken wir mal. Das sind so die hehren Ratschläge, die man jetzt wahrscheinlich an der Stelle geben kann. Also es ist harte Arbeit und wird für uns sicher auch Arbeit bleiben.
Das ist ja schon mal ein fast gutes Schlusswort. Aber zum Abschluss haben wir hier immer noch eine kleine Feedback-Runde, die dann meistens der Tobi einläutet. Tobias, sollen wir damit mal starten heute?
Genau, und wir machen es immer so, da wir unsere Gäste ja meistens überraschen, wie dich ja auch mit dieser Aussage. Jetzt machen wir mal schnell noch was. Legt immer die Heidi los. Ich mache das Mittelfeld und das letzte Wort des Podcasts bleibt quasi bei unserem Gast. Wir überlegen uns immer zum Schluss noch so, was ist so das, weil es ist ja meistens so, dass die letzten Worte einem immer besonders kleben bleiben. Was ist so das, was wir auch gelernt haben für uns? Also was hat die Heidi gelernt und ich gelernt. Aber auch was ist so das, was wollen wir nochmal mitgeben? Und da würden wir jetzt mit der Heidi starten und dann eben, wie gesagt, zum Schluss nochmal an dich übergeben. Also Heidi, was ist für dich heute besonders gewesen und vielleicht auch überraschend?
Besonders überraschend, vielleicht jetzt gar nicht so, was ich einfach super fand, und das liegt wahrscheinlich an deinem beruflichen Schwerpunkt, Roland, dass du die Dinge halt wirklich so mit so Slogans extrem gut auf den Punkt bringst und das dann einfach auch hängen bleibt, wie zum Beispiel diesen Röntgenblick statt Gesprächsdiagnose. Also das finde ich sehr griffig und ich glaube, das braucht es auch bei der Thematik. Und ja, das fand ich jetzt einfach auch sehr nochmal inspirierend für mich, wie ihr die Dinge eben mit wenigen Worten sehr gut auf den Punkt bringt und sich das eben ja auch in einem Vorgehen dann wahrscheinlich bei euch wiederfindet, wenn man mit euch zusammenarbeitet. Und bei dir, Tobi?
Ja, ich mochte sehr gerne, dass du ja sagst, Roland, also am Ende ist es ja kein Rocket Science, gell? Da ist ja jetzt nichts, wo du sagst, das kann jetzt auf jeden Fall man nur machen, sondern es ist wirklich dieses, es ist eine harte Arbeit und man muss sie angehen und man hat dafür wahrscheinlich auch genügend Basis-Skill und das dann wirklich einfach durchzugehen und das einfach auch strukturiert anzugehen mit dem ergebnisoffenen oder zumindest mal ergebnisoffeneren Blick, als es die meisten tun. Ja, das finde ich wirklich spannend und ja, hoffe, dass ihr da auch auf die richtigen Zuhörer findet, die eben nicht die Magie erwarten. Das ist ja immer mein großes Problem in der IT, dass da zu viel Glaube an Magie existiert, und das finde ich gut, dass ihr da der Sache ein bisschen Struktur und Ordnung gibt. Also es hat mich sehr gefreut. Und damit zu dir, Roland. Was magst du unseren Zuhörern noch mitgeben? Was ist dir wichtig?
Ja, man kann vielleicht nochmal auch zurückspiegeln, was ihr gesagt habt. Also tatsächlich, Struktur und Ordnung ist wichtig, wenn man so ein Thema aufsetzt. Ja, sonst gerät man in ein Abenteuer. Und das wird eben sehr schnell unangenehm und wird dann auch nicht mehr reversibel, sondern man kann dann nur noch zur Seite raus und muss dann doch wieder weitermachen. Und das sind wirklich schwierige Szenarien. Also da mag man nicht hin. Jeder, der in einer IT-Organisation arbeitet, die in so einer Situation verfahrener Migrationserneuerungssituation steckt, weiß, von was man redet. Und ja, vielleicht noch so Kommunikation. Ja, also die Art und Weise, wie man über das Thema redet, und zwar so, dass jeder das versteht, was er verstehen soll, ist total wichtig. Das kann mal mehr technisch sein. Bei unserer Hauptzielklientel ist es eben eher manageriell, ja, also Slogan ist da auch nicht immer gut, aber ab und zu braucht man das, ja, um die Dinge auf den Punkt zu kriegen und die notwendigen Entscheidungen. Und Genau, da bewegen wir uns und das hält uns auch gesund und munter, um es mal so auszudrücken.
Sehr gut. Dann vielen Dank an euch beide für den lebendigen Austausch und das gute Gespräch heute. Danke an unsere Zuhörer fürs erneute Zuhören dabei sein. Empfehlt uns weiter. Kommt auch gern selber in den Podcast oder schickt uns Infos, welche Speaker wir im Weiteren einladen. Ansonsten haben der Tobi und ich ja unser Buch nach wie vor, mit dem wir uns auch immer wieder mal befassen mit den Mythen im Software Engineering, die erstaunlicherweise schon ziemlich viele Jahrzehnte dann doch immer wieder anwendbar sind. Von daher freuen wir uns, wenn wir uns sehen und hören auf verschiedenen Events oder Plattformen. Und dann sage ich jetzt für diese Runde heute tschüss und bis bald.
Vielen Dank.
Tschüss.
Mainframe. What the heck? Der Enterprise Transformation Podcast mit Heidi Schmidt von PKS, Tobias Leicher von IBM und immer wieder spannenden, wechselnden Gästen aus der Mainframe-Community.